Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Es war am 28. August 1988, exakt 81,7 Kilometer von diesem Ort hier entfernt, an dem wir uns in der herrlichen Südpfalz versammelt haben zu diesem Gottesdienst, Rammstein. Die schlimmste Katastrophe bei einer Flugschau in der Weltgeschichte. Drei Militärmaschinen stoßen zusammen, eine Tragödie ohne Beispiel. 70 Tote, Hunderte zum Teil schwerst Verletzte. Ich habe damals die Trauerfeier ZDF übertragen. Bernhard Vogel sprach als Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und fragte in die Menge der schluchzenden, weinenden, ratlosen, ohnmächtigen Menschen hinein, wie kann man jetzt noch an Gott glauben? Die Zeitungen titelten damals nur 5 Buchstaben. Und in diesen 5 Buchstaben kommt alles zusammen, was in der deutschen Sprache über Leid, über Elend, über Tod, über Krieg ausgesprochen werden kann. Warum? Warum? Warum das Leid? Diese uralte Frage ist immer wieder neu. Katastrophen, Kriege, Trauer, Tränen, Kummer, Schmerzen, Elend und Not, Verzweiflungen, Enttäuschungen. Die Frage nach dem Leid will nicht verstummen. Jeder ist betroffen, auch jeder unter uns heute Morgen. Auch die, die uns zuhören über den Kontrafunk, auch in der Schweiz, in Österreich, überall, wo sie zugeschaltet sind, jeden Einzelnen betrifft das, auch Christen. Leid und Schmerz, es gehört zu den grundlegenden Erfahrungen des Lebens. Vor dem Leid sind alle gleich, Gläubige, Zweifler, arm und reich, jung und alt, Christen, Atheisten, eigentlich sind alle gleich. Und es kann noch so schön sein, wie hier in der Südpfalz. Habe vor dem Gottesdienst heute Morgen in den Sonnenaufgang 2 Stunden einen wunderschönen Spaziergang gemacht. Diese schmucken Fachwerkhäuser, diese idyllischen Dörfer, diese weltweit bekannten Weingüter. Und für die ausländischen Hörer, das ist quasi die Heimat von Helmut Kohl. Wunderschön. Aber hinter den Fassaden, wie sieht es da aus? Viele fragen und haben mich angesprochen, ja, was wird denn in naher Zukunft? Politisch, wirtschaftlich, existenziell. Viele bangen um ihre Existenz. Politik hat sich längst in die Großstädte verabschiedet. Sie sucht ihr Heil im Regenbogen oder in Türkisblau, jetzt ganz neuerdings, Großstadtpartei. Das Land ist längst abgeschrieben und fühlt sich abgeschrieben. Es hat keine Lobby mehr. Viele fragen sich unter uns, was wird? Und wie werde ich dann mit dem Leid fertig, wenn es kommt? Liebe Freunde, die Frage nach Gott im Leid dieser Welt schreit zum Himmel. Es ist überall zu hören. Wie kann Gott das denn nur zulassen? Wo ist denn Gott in all dem Leid? Das soll ein Gott der Liebe sein? Das wühlt uns auf. Das geht an den Lebensnerv. Ich erinnere mich in früheren Tagen an ein Interview mit dem großen Schauspieler Heinz Rühmann. Und ich fragte ihn, was wäre die Frage, die Sie Gott als erstes stellen, wenn Sie ihm gegenübertreten? Und er antwortete spontan, warum er das Leid zulässt. Großer Gott, steh uns bei, waren die Riesenlettern in der Bildzeitung. Am Tag nach dem Terroranschlag, 11. September 2001. Wo warst du, lieber Gott? In Eschede. Das größte Zugunglück in der deutschen Geschichte. 101 Tote, Niedersachsen. Unvergessen. Damals habe ich dieses Büchlein geschrieben, Leid, warum lässt Gott das zu? Und es ist damals durch die noch damalige Bundespost, Helmut Kohl, Südpfalz, allen Opfern zugeschickt worden, allen, die damit zu tun hatten. Habe dicke Aktenordner mit Reaktionen. Das geht einem nahe und da ist man erschüttert, wenn man das liest. Die Opfer der Angehörigen und die Angehörigen klagen, warum hat Gott uns das angetan? Die Überlebenden schreiben, wie großartig, Gott hat uns bewahrt. Er war unser Nothelfer. Mitten im Leid interpretieren Leute dasselbe Ereignis mit demselben Gott unterschiedlich. Die einen klagen und die anderen danken. Wie kann Gott das zulassen? Eins muss klar sein. Zu dieser Frage nach dem Leid gibt es keine Patentantwort. Auch die Bibel hat keine Patentantwort. Diese frommen, vorschnellen Rezepte werden dem Problem nicht gerecht. Viele könnten jetzt unter uns hier ihre persönliche Geschichte erzählen. Jeder ist betroffen. Als Angehöriger von Trauernden, als Leidtragender selbst. Und wir versuchen ja immer wieder, und das ist typisch menschlich, von Anbeginn der Menschheit an, uns gegen das Leid abzusichern. Geradezu versichern. Und wir wissen ganz genau, ohnmächtig und sinnlos sind diese Versuche. Die hochtrabenden Höhenflüge von Wissenschaft und Technik, sie haben kein Gramm Leid aus dieser Welt weggeschafft. Im Gegenteil. Und aktuell kann ich nur sagen, sie können sich zu Tode spritzen mit unerprobtem Gift. Sie können die Masken fünffach tragen. Das Leid schaffen sie nicht weg. Heerscharen von Opfern in den letzten Jahren sprechen eine deutliche Sprache. Wird von niemandem gehört. Und das wiederum ist ja auch Leid. Einsam zu sein, unverstanden zu sein in seiner Situation. Ein unendlicher Kreislauf. Und deswegen ist es nicht altmodisch. Wenn unsere Väter und Mütter in den alten Predigten, in den alten Texten, in den alten Kirchenliedern und Chorälen immer wieder vom Jammertal der Erde gesprochen haben. Das ist doch keine Weltflucht, das ist kein religiöser Wahn oder irgendwas. Diese Welt ist ein einziges Jammertal. Hören Sie die Nachrichten, lesen Sie die Zeitung, fragen Sie sich in der Nachbarschaft oder wo auch immer. Das ist ein einziges Jammertal. Für viele ist diese Welt ein Trauerhaus. Für manche jeder Tag eine Qual. Und jetzt gibt es vom logischen Denken nur eine einzige Frage. Nur eine Alternative. Nur zwei Möglichkeiten. Wie werde ich mit dem Leid fertig? Oder macht das Leid mich fertig? Eine andere Alternative gibt es nicht. Es gibt nun mal das Leid und es bleiben nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich werde mit dem Leid fertig, dann ist die Frage wie, oder das Leid macht mich fertig. Macht mich kaputt. Und deswegen geht es nicht um die Frage, warum. Von der müssen wir uns verabschieden. Und manche sind ja dann ganz super schlau und sagen, ja, du hast nicht genug geglaubt, denn Glaube kann doch Berge versetzen. Wie gehst du denn zum Arzt? Jesus kann doch Wunder tun. Das sind Illusionisten, Visionisten, was auch immer, aber keine Realisten, auch keine biblischen Realisten. Die Frage ist doch nicht, warum. Die Frage ist, mit wem? Mit wem kann ich mein Leid tragen? Können Psychopharmaka nehmen, können hier ein paar Flaschen Wein in der Nachbarschaft mit nach Hause nehmen und sich die hinter die Binde gießen. Es gibt ja genug Möglichkeiten, das zu überspielen. Und sie werden wach. Und der Kater bedeutet nichts anderes, die Lage ist noch schlimmer als vorher. Die Frage ist ja, mit wem kann ich mein Leid überstehen? Das soll ein Gott der Liebe sein? Da lachen doch manche nur drüber. Ihr redet von Gott und der lässt das alles zu, triumphieren Sie. Pfarrer Ulrich Haug hat uns ja eben den Psalm vorgelesen. Dieser Spott, ja das ist euer Gott, der ist so eine Lachnummer. Mit dem sollen wir uns abgeben, an den sollen wir unser Leben orientieren, der uns im Stich lässt. Das darf doch alles nicht wahr sein. Der Spott ist von Anfang an in dieser Geschichte. Und man fragt, warum schweigt Gott? Warum schweigt Gott? Wir kennen doch diese bohrende Frage. Und jedes Mal, wenn wir dann die Europa-Hymne hören, muss man sich doch fragen, hat Schiller sich geirrt? Brüder überm Sternenzelt, muss ein lieber Vater wohnen? Ist das nicht Hohn? Ist das nicht Irrtum? Ist nicht die einzige mögliche Alternative, sich von Gott abzuwenden und Atheist zu werden? Denn die Frage ist doch, wenn es nun mal Leid in der Welt gibt, dann kann es doch keinen Gott geben. Diesen Schluss ziehen viele. Und jetzt müssen wir das logisch bedenken. Nehmen wir mal ein Beispiel. Kölner Dom. Großartiges gotisches Bauwerk, weltweit bekanntes Wahrzeichen, das zwar die Stadt und nun auch die katholische Kirche aus ihren Wappen gestrichen hat, das ist das neue Deutschland. Wir streichen alle Formen von christlicher Identität sukzessive aus dem Leben raus. Aber der Kölner Dom steht nun mal da, man kann ihn ja besichtigen. Stellen Sie vor, da ist 1940 einer gewesen, der hat sich das angeguckt, wie großartig das alles ist und schwärmt von dem Baumeister, von dem Architekten, von den Leuten, die das ohne moderne Statik und alles dahingestellt haben. Ein Wunderwerk. 5 Jahre später kommt er nochmal hin. Er sieht nur Trümmer. Alles kaputt. Alles kaputt. Luftangriff, Zweiter Weltkrieg. Riesige Trümmerlandschaft. Allein die Türme stehen noch. Aber Fenster, Orgel und alles andere kaputt. Und jetzt frage ich Sie logisch. Käme jemand auf die Idee, angesichts der Trümmer des Kölner Doms zu sagen, da gab es nie einen Schöpfer, da gab es nie einen Baumeister. Das hat es alles nicht gegeben. Und er sieht die Ruinen, kommt er auf die Idee zu sagen, der Schöpfer des Kölner Doms hat den Kölner Dom so geschaffen, wie er jetzt ist, nämlich bewusst, dass er kaputt geht. Auf die Idee käme doch kein Mensch. Im Gegenteil, man sieht in den Ruinen noch die Genialität der Baumeister. In den letzten verbleibenden Bestandteilen des Kölner Doms sieht man noch, dahinter steckt ein gigantischer Geist. Und da bleibt nur die Frage, und warum ist er jetzt kaputt? Das Bild der Verwüstung stellt den Architekten nicht in Frage. Die Verwüstung dieser Welt heute, das Leid in unserem Leben, stellt doch den Schöpfer nicht in Frage. Im Gegenteil, die Restbestände des Heilen, da muss man ja nur hier in die Südpfalz, sieht man ja, was noch los ist, diese herrlichen Fachwerkbauten, sind da keine Ruinen. In Großstädten haben sie Ruinen moderner Plattenbauten. Möchten Sie nicht leben. Es zweifelt doch keiner an dem Architekten, wenn er die Trümmer sieht. Also bleibt immer wieder dieser Hilfeschrei, warum greift er nicht ein? Warum hat der Architekt des Kölner Doms nicht eingegriffen? Eine Anklage an Gott. Die Bibel ist ja voll davon. So praktisch ist das Wort Gottes. Das ist ja nicht irgendwie ein Märchenbuch oder ein paar Legenden zur seelischen Erbauung. Hier geht es um die Grundfragen des menschlichen Lebens. Warum greift er nicht ein? Gott auf den Richterstuhl. Das müssen wir wieder logisch denken. Ein Gott, der sich auf die Anklagebank setzen lässt. Und auf dem Richterstuhl sitzt Herr Meier, Herr Schulze oder Peter Hane und klagt Gott an. Das wäre vielleicht ein Weihnachtsmann, ein Osterhase, ein Erfüllungsgehilfe für menschliche Wünsche, was aber es wäre doch kein Gott. Entweder Gott ist Gott, dann ist er allmächtig. Und wer allmächtig ist, lässt sich nicht auf den Richterstuhl setzen. Also wir müssen uns schon denkerisch entscheiden, was wir wollen. Wollen wir einen Gott, der allmächtig ist und der uns die Chance vielleicht ermöglicht, aus dem Leid rauszukommen? Oder wollen wir irgendeinen Weihnachtsmann, den wir auf die Anklagebank stellen? Gott anzuklagen geht logisch gar nicht. Aber Gott ist Realist. Er richtet den Blick auf die Hauptverursacher des Leidens. Ist die ganze Bibel durchzogen. Wer ist denn der Hauptverursacher des Leidens? Es ist der Mensch. Der Mensch ohne Gott. Liebe Freunde, wo Sie uns jetzt immer zuhören, wer kann das alles auflisten? Das Leid, für das nicht Gott verantwortlich ist, sondern einzig und allein der Mensch. Roman Herzog, als er noch Präsident des Verfassungsgerichts war, als er vorher Bundespräsident war, sagte in dieser Eigenschaft, und Sie müssen sich vorstellen, solche Leute hatten wir mal an der Spitze unseres Staates. Solche Leute haben in Karlsruhe Recht gesprochen, und das ist noch gar nicht so lange her. Sie merken, wie sich in Lichtgeschwindigkeit alles verändert. Roman Herzog sagt, hielten wir uns an die 10 Gebote, wir hätten ein anderes Land. Und plötzlich merken wir, der Zeigefinger ist längst weg von Gott und ist längst bei uns. Ziehen wir doch mal den Vorhang vor aller Bürgerlichkeit unserer Welt weg. Weg vor unserer Gesellschaft, vor unseren Familien, vor unseren Nachbarschaften, diesen wunderschönen Vorhang der Bürgerlichkeit. Blicken wir hinter die Fassaden von Ehen und Familien, Partnerschaften, Arbeitsplätze, Nachbarschaften. Viele Menschen machen sich gegenseitig das Leben zur Hölle. Sie machen sich gegenseitig kaputt. Einer führenden deutschen Internisten führte mich mal durch seine Intensivstation, einem der größten Krankenhäuser Europas. Und er sagt mir, hinter diesen Türen liegen zu 99% selbstverschuldete Krankheiten. Noch mehr Überstunden, noch mehr Karriere, noch mehr den Körper ruinieren, noch weniger Sport, noch mehr Alkohol und wer weiß was alles. Selbstverschuldete Schicksale. Nein, es ist nicht aufzulisten. Das Leid, das Menschen Menschen zufügen. Und nun schenkt Gott uns in seinem Wort in der Bibel ein Kursbuch fürs Leben. Denn wissen Sie, nur der ein technisches Gerät geschaffen hat, ob das ein komplizierter Computer ist, ein Flugzeug oder ob das ein Rasenmäher ist, nur der kennt die Bedienungsanleitung. Und die Bedienungsanleitung, die wir lesen, wenn wir eine Waschmaschine in Gang setzen, ist autorisiert durch den Konstrukteur. Da saß kein Designer. Das können nur Parteien. Die machen ihre Partei dann türkis und glauben, sie hätten was Neues gemacht. Solch ein Irrsinn leistet sich Gott doch nicht. Sondern da geht es darum, wer hat das Recht, mir die Bedienung eines Gerätes vorzuschreiben. Es kann nur der Konstrukteur sein. Und ganz genauso ist mit unserem Leben. Wenn Gott der Konstrukteur des Lebens ist, ist die Bibel die Gebrauchsanweisung. Lesen Sie mal die Bibel nur unter diesem Aspekt, Gebrauchsanweisung. Auch ein Gebetsbuch, ein Trostbuch, das das Leid nicht verschweigt. Das ist kein religiöses Eierpopeia. Wir gehen ein bisschen auf sonnigen Höhenwegen spazieren und schreien dauernd Halleluja. Nein, nein. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Das ist vielleicht das Hauptwort, das wir als Christen schreien können. Und nun gibt es eben eine Geschichte und die lohnt es sich zu lesen, wenn Sie wieder zu Hause sind oder wenn Sie Zeit haben. Das ist das Buch Hiob. In dem Buch Hiob in der Bibel lesen Sie alles, was wir brauchen. Der Kampf eines gläubigen Mannes, Hiob, das Ringen mit Gott. Die Frau hat sich längst abgewandt, dein Gott ist doch tot. Die Freunde mit ihren Ratschlägen. Aber das Interessante ist, Hiob lässt nicht los von Gott, obwohl er in tiefstem Leid steckt. Und er fragt nicht, ob Gott da ist. Er fragt, wie er da ist und wo er jetzt zu finden ist. Elie Wiesel, der Friedensnobelpreisträger, er berichtet aus Auschwitz. Wo ist Gott? Fragte ein Mann, als die SS-Schergen einen Jungen qualvoll hängten. Wo er ist, war seine Antwort. Dort. Dort hängt er am Galgen. Tiefer kann man es gar nicht ausdrücken. Wie Hiob komme ich mir vor, schreibt eine junge Frau im Internet, 23 Jahre alt, bildhübsch, begabte Malerin. Ihr Großvater hat Weltgeschichte geschrieben, Uwe Holmer, als er Erich und Margot Honecker aufgenommen hat 1990, stand auf der Titelseite der New York Times und der internationalen Presse. Jan-Josef Liefers hat darüber diesen eindrucksvollen Film gemacht vor 2 Jahren. Ihr Vater Johannes, der oft im Kontrafunk die Gottesdienste hält, er wird ja hier bei Ihnen in Niederorbach im nächsten Jahr sein. Knochenkrebs, die Tochter, liegt in der Charité. Jahrelanges Auf und Ab, Hoffen und Bangen, eine Chemo nach der anderen. Plötzlich sind alle Tumorzellen weg. Da kann man Gott ja nur danken und loben und preisen. Sie fahren in die USA. Plötzlich kommt der Krebs zurück. Sie hat 600.000 Follower gehabt. Das war damals eine irre Zahl. Dann schreibt sie, mein Körper ist kaputt. Aber mein Herz ist voller Hoffnung. Ich habe ja Jesus. In der Nacht vom 31. Januar auf den 1. Februar 2012 stirbt sie elend. Zur Trauerfeier kommen viele Ärzte der Charité, zum Teil bekennende Atheisten. Sie war für uns wie ein Engel, sagt der eine Arzt. Ein Professor sagt mir, sie hat mich zu Jesus geführt. Zum Schluss zählt nur noch das Echte. Ob ich wie Hiob festhalte an Gott oder ob alles aus ist. Ein Arzt sagte mir, ich habe viele Menschen sterben gesehen in der Charité, aber sowas habe ich noch nie erlebt. Deswegen freue ich mich, dass es die christliche Vereinigung hier in der Südpfalz gibt. Ein Zentrum dafür. Wie kann ich mit den realen Fragen und Problemen meines Lebens fertig werden? nämlich mit Hilfe Gottes und mit Hilfe der Bibel. Hiob, das waren nicht die Hiobsbotschaften, sondern Hiobs Botschaft. Und die lautet: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Händel, Messias. Ist doch wunderbar. Das ist Kultur, die mehr ist als nur ein bisschen Bildungstheater. Das große Halleluja. Und bevor der große Chor das singt, kommt dann diese Arie: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wir haben eben das Lied Befiehl du deine Wege gesungen mit der schönen Melodie von Haydn, die ja viel fröhlicher klingt als die normale, die wir alle kennen. Paul Gerhardt hat das nicht vom Ponyhof irgendeines charismatischen Halleluja-Geschreis geschrieben und gedichtet. Nicht auf den Höhenwegen, wo die Sonne scheint. Er war beruflich gescheitert. Mittenwalde, Berliner Nikolaikirche, dann nach Lübben, alles bei mir in der Nähe. Ich habe zweimal auf seiner Kanzel in Lübben gesprochen. Pest, Pocken, ohne Einkommen. Seine Frau Anna Maria stirbt, 4 seiner 5 Kinder kommen um. Und dann dichtet er aus diesem Leid heraus, diesem Elend, diese Choräle. Der ist doch bei Pocken und bei Pest nicht auf die Idee gekommen, seine Gemeinde im Stich zu lassen. Wir haben das in den letzten 4 Jahren wegen einer Grippe hingekriegt. Das darf alles nicht wahr sein. Und aus diesem Elend raus kommen so tiefe Worte: Dem Herrn musst du trauen, wenn dir soll wohl ergehen. Weg hast du aller Wegen, an Mitteln fehlt's dir nicht. Ja, Gott spielt mit offenen Karten. Der Sünde sollt ist der Tod. Roman Herzog, hielten wir uns an die 10 Gebote, wir hätten ein anderes Land. Wir hätten auch ein anderes Leben. Und doch bleibt zum Schluss eine Frage bohrend bestehen. Warum betrifft das Leid mich? Ausgerechnet mich. Die Arbeitskollegen, die Nachbarn, die ganze Umwelt, die gottlos vor sich herleben, denen geht's gut. Und mir? Gott legt dem eine Last auf, der es auch tragen kann. Das ist das Geheimnis. In Israel bei einer Reise, einer Plantage mit Palmen, kleine Setzlinge, sehe ich, wie auf jedem dieser Setzlinge ein kleiner Stein war. Und der Farmer sagt mir: Damit die nicht in die Höhe wachsen, sondern in die Tiefe. Sie kriegen die Last, damit sie in die Tiefe wachsen und nicht in die Höhe. Was für ein Geheimnis Gottes. Einer der großen Väter des Neupietismus, von mir hochgeschätzte Pfarrer Paul Deitenbeck, Sauerland, längst tot, verliert seine 2-jährige Tochter. Dramatischer Tod. Und dann sagt er: Gott war das Verwunden wichtiger als das Wunder. Haben Sie diese Perspektive, dass es sein kann, dass Gott kein Wunder an Ihnen tut, weil ihm das Verwunden pädagogisch vielleicht wichtiger ist? Ich könnte Ihnen tausende Beispiele aus der Geschichte erzählen. Carlo von Mierendorf, sozialdemokratischer Reichstagsabgeordneter, litt im KZ. Nachher sagt er dem Fürsten Fugger, mit dem zusammen er im KZ war: Als Atheist bin ich ins KZ gekommen, als Christ verlasse ich es wieder. Helmut James, Graf von Moltke, Kreisauer Kreis, tapfere Widerstandskämpfer, war so ein Bildungsbürger-Christ, so ein Kultur-Christ, aber kein lebendiger Glaube. Dann sagt sein Sohn bei einer Buchvorstellung in Marbach, Deutschen Archiv, ich war selbst dabei: Meine Eltern sind zum lebendigen Glauben gekommen durch die Schrecken des Nationalsozialismus. Und er schreibt seiner Frau Freya zum Abschied, bevor er gehängt wird: Wir wollen immer daran denken, leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Der Herr behüte dich. Die letzten Worte. Ich habe seine Frau Freya oft getroffen, wenn ich im Bendlerblock am 20. Juli die Übertragung gemacht habe, eben zu diesem Widerstandstag, 20. Juli. Und da saß sie immer in der ersten Reihe. Und sie sagt, seitdem können wir ohne Jesus nicht mehr leben. Sonst könnte ich das alles nicht mehr ertragen. Ja, Gott mutet uns das zu, wovon er annimmt, dass wir es tragen können. Die Bibel vertröstet uns nicht aufs Jenseits, aber Gott tröstet aus dem Jenseits. Und das ist ein großer Unterschied. Trost im Sinne der Bibel heißt Gegenwart Gottes im Leid. Er lässt uns nicht fallen. Und niemand kann tiefer fallen als in seine Hand. Und da erlauben Sie mir zum Schluss noch einen logischen Gedanken. Sie müssen immer, deswegen heißt das ja auch Theologie, Sie müssen dann nur logisch mit dem Verstand denken. Niemand kann tiefer fallen als die Hand Gottes. Dieser Psalmwort, was in vielen Wohnungen hängt, ist ja nicht ein bisschen religiöses Eierpopeia und ein bisschen Jenseitsvertröstung und tralala. Mathematisch heißt das doch, je tiefer ich falle, desto näher ist mir Gott. Wenn Mathematiker hier unter uns sitzen, die werden das doch sofort begreifen. Niemand kann tiefer fallen als an die Hand Gottes, heißt doch zu Deutsch, je tiefer ich bin, desto näher ist mir die Hand Gottes. Das ist ein Perspektivenwechsel. Plötzlich wird das Leid erträglicher. Liebe Gemeinde, es wird nicht erklärlicher. Es kann sein, dass wir es nie klären können. Aber mit Corrie ten Boom, der großen Schriftstellerin, Evangelistin, die viele Juden gerettet hat, über die ja ein Oscar-prämierter Film gedreht worden ist in den USA. Sie hat mir mal gesagt, ich nie vergesse, diese alte, weise Frau, als Jugendliche habe ich das gehört, dein Leben ist wie ein Teppich und es wird dran gewoben, bis er fertig ist. Der Witz ist, du siehst ihn von der umgekehrten Seite. Da stimmen die Farben nicht, da stimmt das Muster nicht, da stimmt gar nichts. Aber dann kommt der Tag, wenn wir vor dem Angesicht Gottes stehen. Und dann dreht sich der Teppich um. Und alles ist sinnvoll. Alles. Auch die Umwege, die Holzwege, die Irrwege, das Leid, die Tränen, all das hat plötzlich einen Sinn. Und das heißt Glauben. Vertrauen, dass ich das einmal sehen kann. Und das Wissen, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Auch von meinen. Selig sind, die Leid tragen. Nicht die auf Höhenwegen gehen und denen es gut geht und die wohlhabend sind und gesund und was auch immer. Rammstein. 28. August 88. Bernhard Vogel. Wie kann man jetzt noch an Gott glauben? Tiefe Stille, werde ich es nie vergessen. Und dann sagt er doch. Gerade jetzt glauben wir an Gott. Denn ohne Gott endete unsere Hoffnung an unseren Grenzen. Und wir alle wissen, wie eng unsere Grenzen sind. Deshalb können wir singen mit dem großartigen alten Choral. In dir ist Freude, in allem Leide. Wenn wir dich haben, kann uns nichts schaden. Nicht Teufel, nicht Welt, noch Tod und Not und Leid und Tränen und nichts. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das aus vollem Herzen mitsingen können und das in ihr Leben nehmen. Amen.